Um die Klimaerwärmung zu stoppen, muss Deutschland den Ausstoß von Treibhausgasen verringern. Das wissen wir ja schon ein bisschen länger. Eine Methode dafür ist das Auffangen und Speichern von CO2 im Untergrund. Carbon Capture and Storage nennt man das ganze Verfahren, kurz CCS. In Deutschland ist diese Speichertechnik noch verboten. Das soll sich nach den Plänen von Wirtschaftsminister Robert Habeck nun ändern. Mehr dazu gibt's gleich im Schwerpunkt. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Dienstag, den 27. Februar. Ich bin Kirsten Stünkel und ich habe euch diese Themen mitgebracht. Nordostlink wird Riesenbaustelle. Und so soll die Ostsee geschützt werden. Außerdem, so geht's weiter mit den Radwegen in Schleswig-Holstein. Jetzt schauen wir aber erstmal auf unseren Schwerpunkt. Heute im Fokus. Robert Habeck will CO2 auf hoher See speichern. Das sieht sein Entwurf für ein Kohlendioxid-Speicherungsgesetz vor. Auf dem Festland soll CCS aber vorerst verboten bleiben. Es könnte jedoch Ausnahmen geben. Welche, kann unser Hauptstadtkorrespondent Henning Bethke sagen. Er hat sich mit der Carbon-Management-Strategie von Habeck beschäftigt. Henning, wann wäre CCS denn an Land doch noch möglich?
Also im Moment ist CCS auf dem Festland verboten. Habeck will daran auch erstmal nichts ändern. Er sagt, nur dann, wenn Bundesländer auf ihn zukommen würden und den Wunsch äußern, CCS in diesen Bundesländern zu ermöglichen, würde er vielleicht über ein Gesetz nachdenken, das es einzelnen Bundesländern eben erlaubt, die Technik auch an Land anzuwenden. Im Moment gibt es aber gar kein Bundesland, das diesen Wunsch geäußert hat.
Kritiker sagen, dass die CCS-Technik zu unsicher ist. Sie befürchten, dass die Speicherstätten in der Nordsee löchrig sein könnten. Habeck weist die Kritik von sich. Die Technik hätte sich weiterentwickelt und würde von Dänemark und Norwegen erfolgreich angewendet. Wenn Umweltschäden befürchtet werden, wie wahrscheinlich ist es, dass Schleswig-Holstein CCS an Land erlaubt, Henning? Und was sagt vor allem die Politik dazu?
Also, dass in Schleswig-Holstein CO2 unter dem Festland verpresst wird, das ist sehr unwahrscheinlich. Landesumweltminister Tobias Goldschmidt hat gerade nochmal bekräftigt, dass er keinen Grund sieht, an dem Verbot einer CO2-Speicherung unter dem Festland zu rütteln. Und der Protest in Schleswig-Holstein war vor 15 Jahren auch so groß, dass sich kein Politiker da heranwagen wird.
Das war Henning Bethke aus Berlin. Dankeschön. Bleiben wir an der Küste und blicken auf die Ostsee. Mehrere Naturschutzverbände haben von der Landesregierung einen besseren Schutz des Binnenmeers gefordert. Der Schutz von Lebensräumen und Arten sei seit Jahrzehnten überfällig, heißt es in einem Positionspapier, das Umweltminister Tobias Goldschmidt übergeben wurde. Die beste Schutzmaßnahme sei ein Nationalpark oder die Errichtung einer Schutzzone. Dies sei jedoch aus politischen Gründen nicht möglich. SH-Reporter Kai Müller hat sich mit dem Thema beschäftigt. Kai, kannst du erklären, warum es keinen Ostsee-Nationalpark gibt?
Vor rund einem Jahr hat Tobias Goldschmidt das erste Mal den Vorstoß unternommen, einen Nationalpark Ostsee einzurichten. Danach hat es ein aufwendiges Beteiligungsverfahren verschiedener Verbände gegeben, die sich meistens negativ geäußert haben. Die Umweltverbände sind natürlich dafür und haben dem Ganzen jetzt nochmal Nachdruck verliehen, indem sie diesen Forderungskatalog übergeben haben. Das Problem ist nur, dass die CDU einen einstimmigen Parteitagsbeschluss hat, der sich gegen die Einrichtung eines Nationalparks Ostsee ausspricht. Die Grünen haben allerdings einen einstimmigen Parteitagsbeschluss, der dafür ist.
Der Zustand der Ostsee ist besorgniserregend, stellen die Naturschutzverbände fest. Was meinen Sie denn damit, Kai?
Letztlich sind sich alle Beteiligten einig, dass die Ostsee stärker geschützt werden muss. Die Artenvielfalt hat in den vergangenen Jahrzehnten abgenommen. Es gibt sogenannte Todeszonen, in denen der Sauerstoffgehalt bedenklich niedrig ist. Die Überdüngung ist ein Problem und die Belastung mit Munition sowieso.
Umweltminister Goldschmidt hält das Positionspapier für ambitioniert. Hat er sich denn konkret zu Maßnahmen des Landes geäußert?
Umweltminister Tobias Goldschmidt ist nach wie vor für die Einrichtung eines Nationalparks. Er will dafür kämpfen, sagt er. Jetzt wird es darauf ankommen, wie er sich gegenüber seinem Koalitionspartner positioniert und natürlich auch auf sein Verhandlungsgeschick. Am Ende werden sich alle Parteien daran messen lassen müssen, wie sie den Ostseeschutz verstärken und das Meer am besten noch deutlicher unter Schutz stellen und dabei die Nutzer mitnehmen.
Das war Kai Müller. Und jetzt folgt ein kurzer Überblick, was in Schleswig-Holstein noch wichtig ist. Weitere News aus Schleswig-Holstein. 2024 soll ein Rekordjahr für den Straßenbau in Schleswig-Holstein werden. Das sagt zumindest Verkehrsminister Klaus Rohe-Matzen. 400 Millionen Euro sollen in die Modernisierung und den Erhalt des Verkehrsnetzes gesteckt werden. Das Verkehrsnetz habe besonders unter dem Frost- und Tauwetter gelitten. 230 Kilometer Straße sollen saniert werden. Radwege stünden besonders im Fokus. Es gäbe rund 55 Sanierungsprojekte, 45 Kilometer Radweg werden neu gebaut. Außerdem soll die A21 weiter ausgebaut werden. Nicht nur auf Schleswig-Holsteins Straßen wird gebaut. Der Netzbetreiber TenneT hat die Pläne für die Stromleitung Nordostlink vorgelegt. Die soll doppelt so groß werden wie ursprünglich geplant. Sie führt einmal quer durchs Land von Heide bis nach Schwerin. Neben den beiden 525 Kilovolt-Kabeln, die in Heide und Pirschendorf bei Itzehoe beginnen, sollen zwei weitere Kabel verlegt werden. Sie befördern Windstrom von der Nordsee nach Sams im Kreis Herzogtum Lauenburg. Dadurch hätte das Bauprojekt Nordostsee-Kanaldimension. Das sagt zumindest Umweltminister Tobias Goldschmidt. Die Bauarbeiten dafür sollen aber erst 2028 beginnen. Zu Hause schläft es sich am besten. Das hat man auch am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Kiel festgestellt. Dort gibt es seit 7 Wochen eine Daycare-Unit. Bei dem Pilotprojekt werden Patienten tagsüber im Krankenhaus behandelt und können nachts zu Hause im eigenen Bett schlafen. Natürlich nur dann, wenn aus ärztlicher und pflegerischer Sicht nichts dagegen spricht. Die heimische Umgebung könne den Heilungsprozess fördern und entlaste das Pflegeteam, sagt OP-Manager Dr. Jos Giese. Spät- und Nachtdienst würden so entfallen und die Behandlungsqualität leide nicht darunter. Komme es zu Komplikationen, werde der Patient umgehend aufgenommen. Grundlage für das Projekt ist das Krankenhauspflegeentlastungsgesetz. Es will ambulante Behandlungen fördern, um die Pflege zu entlasten. Und bei der folgenden Geschichte könnt ihr vielleicht selber aktiv werden und helfen. Die 15-jährige Carlotta erlitt im Mai 2023 einen Schlaganfall und fiel für 3 Wochen ins Koma. Seitdem wird die Jugendliche in einer Klinik in Geestacht behandelt. Sie sei wach, kommuniziere, aber noch hauptsächlich mit den Augen. Nun kommt Carlotta zurück nach Sylt. Dafür bräuchte man die Hilfe von Pflegekräften, sagt ihre Mutter Rebecca Gisbers. Für diese Pflegekräfte sucht die Familie bezahlbaren Wohnraum auf der Insel. Wer bei der Suche nach Wohnraum und einer Pflegekraft für Carlotta weiterhelfen kann, der meldet sich direkt bei Rebecca Gisbers. Ihre Kontaktdaten könnt ihr bei der Sylter Rundschau erfragen. Weitere Infos bekommt ihr auf dem Instagram-Kanal Wir für Carlotta. Und zum Abschluss habe ich jetzt schon einen Lesetipp für das Wochenende für euch dabei. Mein Kollege Oliver Tubolewski-Zarina hat sich anlässlich des Frauentags angesehen, wie Frauen aus der DDR die Gleichberechtigung im Westen beeinflusst haben. Lesen könnt ihr das in unserem Journal Schleswig-Holstein am Wochenende. Ja, und das war's. Die nächste Folge gibt's am Mittwoch, den 28. Februar um 5.30 Uhr. Alle Themen gibt's zum Nachlesen auf saz.de und auch zum kostenlos Anhören. Habt einen guten Start in den Tag.